Hallo, hier sind die philosophischen Brocken am Mikrofon Ulrike Kadi. Ich berichte heute von einer Geburtstagsfeier aus Anlass von Jacques Lacans 100. Geburtstag. Hat Anfang Juni eine dreiteilige Veranstaltung in Wien stattgefunden. Es gab eine Gala-Theateraufführung im Akademietheater. Es wurden die Zofen von Jean Genet aufgeführt. Es folgte ein Kolloquium unter dem Titel Passage à l'acte ans Werk, die Herausforderung der Psychose. Und etwas später gab es dann auch noch eine Filmwoche mit dem Titel Enfin du propre, Frauen räumen auf. Die drei Schwerpunkte klingen in den Überschriften bereits an. Es ging um den Akt, die Psychose und die Frau. Über die Frau möchte ich heute ausnahmsweise einmal nichts sagen. Psychoanalyse und Feminismus soll einer anderen Sendung vorbehalten bleiben. Das Theaterstück Die Zofen steht in besonderem Verhältnis zu Jacques Lacan. Davon haben wir in einer früheren Sendung schon einmal gesprochen. Jean Genet orientiert sich am Fall der Schwestern Papin, die auch für Lacan Anlass waren, über die Psychose erstmals in psychoanalytischer Hinsicht nachzudenken. Ich erwähne nur kurz die Umstände. Zwei Dienstbotinnen proben aneinander den Mord, den sie an ihrer Herrschaft begehen möchten. Die Akademietheateraufführung von Kirsten Dehne, Ignaz Kirchner und Gerd Voss hat den homosexuellen Aspekt massiv herausgestrichen. Darüber lässt sich streiten oder eigentlich schon fast nicht mehr, wenn es um die Psychose geht, denn die Theorie einer homosexuellen Verursachung der Psychose, wie sie Anfang des 20. Jahrhunderts an vielen Stellen Fuß zu fassen schien, ist längst überholt. Das Kolloquium setzte sich aus sechs Vorträgen zusammen. Ich möchte mich drei Vorträgen in dieser Sendung widmen, nämlich jenem von Yves de Pelsener, dem von Jean Allouche und dem von Peter Widmer. Außerdem werde ich ein bisschen von neuerer Literatur in Sachen Lacan sprechen und einige interessante Netzadressen nennen, denn in Sachen Veröffentlichungspolitik hat es wichtige Entwicklungen gegeben, die bekannt gemacht werden sollten, bevor die Veröffentlichung wieder verboten wird. Aber dazu erst später. Ach ja, und zur Musik möchte ich gleich vorweg eine Gesamtansage machen, weil die Sendung aus sehr vielen kleinen Bruchstückchen besteht und da eine Ansage der Musik im Einzelnen eher störend wäre. Ich habe drei Klavier- bzw. Tastenstücke ausgesucht, die die Lebenszeit von Lacan etwa umspannen. Zuerst ein Ragtime aus dem Ballet Réaliste von Erik Satie, das stammt von 1917, wird von Clara Körmendi gespielt. Dann folgt ein Danse du Eros im Sinne von Helden von André Jolivet aus 1939. Er spielt Christiane Mathé. Und dann kommt ein englischer Komponist bzw. amerikanischer, nämlich Phil Glass, mit einem Ausschnitt aus Two Pages. Das ist dann aus 1968 und gibt einen schönen Einblick, was Strukturalismus in der Musik heißen kann. Yves de Pelsenaire ist Psychoanalytiker in Brüssel und arbeitet als Lehrbeauftragter an der dortigen Universität. Sein Vortrag hatte den Titel »Das Werk im Akt«. Die Frage nach dem Akt spielt bei Lacan seit 1933 eine Rolle. Damals erwähnte er den Ausdruck »Passage à l'acte« im Zusammenhang mit den Schwestern Papin und ihrem Mord an ihrer Herrschaft zum ersten Mal. Yves de Pelsenaire nimmt das Erscheinen der Autres Écrits, das in diesem Jahr stattgefunden hat, zum Anlass, viel später zu schauen, was Lacan zum Akt zu sagen hat.
Qu'est-ce qu'un acte ? À cette question, à l'horizon de notre rencontre, Lacan a consacré une année de son séminaire, condensée en un texte des autres écrits. Il s'agit du séminaire L'acte analytique, que Lacan a tenu en 1967-1968. En un texte contemporain, le discours à l'école freudienne de Paris de décembre 1967, il apporte une réponse pragmatique à cette question « qu'est-ce qu'un acte ?» en évoquant sa proposition d'octobre 67. Proposition toute récente, deux mois avant cette intervention à l'école freudienne de Paris. À ce moment, son école débat de cette proposition. « Est-elle acte ?» demande-t-il. C'est ce qui dépendra de ses suites dès les premières à se produire. Lacan, au moment où il fait cette intervention, n'est pas du tout assuré que les suites qu'il attend seront au rendez-vous. Que cette proposition soit un acte, ça dépendra donc aussi de vous, dit-il à son auditoire d'ailleurs. Ça dépendra de l'accueil que vous réserverez à cette proposition. Un acte, donc, selon Lacan, n'est un acte véritable qu'à compter du moment où il a des suites. Il ne se mesure pas, selon le mode idéaliste, à l'intention, n'est-ce pas, censée la soutenir. « Je n'ai pas de bonnes intentions », avait-il dire. Ce sont les conséquences qui donnent à un acte son véritable statut. Et toutes ces conséquences, eh bien, ne sont jamais imaginables par le sujet, et encore moins calculable tranquillement à l'avance.
Was ist ein Akt? Dieser Frage hat Lacan vor dem Horizont unserer heutigen Begegnung ein Jahr seines Seminars gewidmet. Was in einem Text der Autres Écrits in verdichteter Form zu finden ist. Es handelt sich um das Seminar L'Acte Analytique, der psychoanalytische Akt von 1967-68. In einem Text derselben Zeit, dem Discours à l'École Freudienne de Paris von Dezember 1967, antwortet Lacan pragmatisch auf diese Frage, was ist ein Akt? Er tut es in Anspielung auf einen Beitrag von Oktober 1967, der zu jener Zeit in seiner Schule zur Debatte stand. Er antwortet, was ein Akt sei, das hängt von seinen Folgen ab, den ersten, die sich daraus ergeben. Zu dem Zeitpunkt, als Lacan das vorträgt, ist er sich überhaupt nicht sicher, ob die Folgen, die er sich erwartet, auch eintreten werden. Ob der Beitrag ein Akt sei, das hängt also auch von Ihnen ab, sagt er seinen damaligen Zuhörern. Das hängt von der Aufnahme ab, die die Zuhörer seinem Beitrag bereiten. Ein Akt ist also gemäß Lacan nur als wahrer Akt zu werten, ab dem Moment, wo es Folgen gibt. Er misst sich nicht an der Intention, die ihm zugrunde liegt. Ich habe keine guten Beweggründe, sagt er gerne. Es sind die Folgen, die einem Akt seinen wahrhaften Status verleihen, und alle seine Folgen sind niemals vorstellbar und noch weniger im Voraus berechenbar. Lacan unterscheidet zwei Arten von Akt. Den kreativen Akt, das Kunstwerk, die Erfindung, und den kriminellen Akt, den Mord, den Selbstmord. Jean Genet ist in diesem Fall am Kreuzungspunkt der beiden Auffassungen anzutreffen.
Passage à l'acte criminel, au-delà de la considération qu'il requiert dans la clinique, et spécialement dans la clinique de la psychose, nous donne, selon Lacan, une coordonnée essentielle de l'acte véritable, celle du franchissement d'une limite, d'une transgression, d'un passage qui entraîne dans le sujet lui-même une mutation sans retour. La dimension de l'acte, note-t-il par exemple dans son séminaire La logique du fantasme, la dimension de l'acte est celle d'une action où le désir qui se manifeste est celui-là même qui aurait été fait pour l'inhiber. À l'horizon de l'acte, il n'y a rien moins que l'inceste comme franchissement entre tous d'une barrière. C'est celle qu'un Hamlet a tant de peine à affronter et qu'il ne pourra d'ailleurs dépasser qu'à faire passer au travers de lui-même le coup porté au phallus royal.
Die kriminelle Tat, abgesehen von der Betrachtung, derer es für die Klinik bedarf und im Speziellen für die Klinik der Psychose, gibt uns nach Lacan eine wesentliche Koordinate des wahren Aktes, die eines Überschreitens einer Grenze, einer Transgression, eines Überganges, der im Subjekt selbst eine unwiderrufliche Veränderung mit sich bringt. Die Dimension des Aktes, schreibt er in zum Beispiel La Logique du Fantasme, ist jene eine Aktion, für die das zutage tretende Begehren eben jenes ist, das deren Hemmung dient. Als Hintergrund des Aktes steht nichts Geringeres als der Inzest, als die Übertretung schlechthin aller Barrieren. Jene Barriere, die ein Hamlet so mühselig angeht und ihr nur überwindet, indem der Schlag, der dem königlichen Phallus gilt, ihn selbst trifft.
Et c'est en quoi ce n'est évidemment pas tout la même chose que de lire une pièce de théâtre ou de la voir représentée. Et c'est pourquoi il faut, semble-t-il, faire garde de ces indications que je donnais sur la manière de jouer les bonnes. La dimension qu'ajoute la représentation, c'est-à-dire les acteurs, note Lacan dans son séminaire Le désir et l'interprétation, la dimension qu'ajoute la représentation est strictement analogue à ce par quoi nous-mêmes sommes intéressés dans notre propre inconscient, car notre rapport avec l'inconscient est tissé de notre imaginaire, je veux dire de notre rapport avec notre propre corps. Et Lacan poursuit. J'ignore, paraît-il, l'existence du corps. J'ai une théorie de l'analyse incorporelle, selon certains qui ne sont frappés d'une certaine distance de rayonnement de ce que j'articule. J'enseigne tout autre chose. Le signifiant, c'est nous qui en fournissons le matériel. C'est avec nos propres membres, l'imaginaire, c'est cela. C'est avec nos propres membres que nous faisons l'alphabet de ce discours qui est inconscient, chacun de nous dans ses rapports, dans des rapports divers, car nous ne nous servons pas des mêmes éléments. De même, l'acteur prête ses membres, sa présence, non pas simplement avec une marionnette, mais avec son inconscient bel et bien réel, à savoir le rapport de ses membres avec une certaine histoire qui est la sienne.
So Somit ist es selbstverständlich nicht dasselbe, ein Theaterstück zu lesen oder es aufgeführt zu sehen. Deshalb hebe ich diese Anmerkungen von Jean Genet, wie die Zofen zu spielen seien, hervor. Lacan bemerkt im Seminar Le désir et son interprétation, dass die Dimension, die die Aufführung hinzufügt, das heißt, die Akteure ganz genau dem analog sind, an dem wir selbst in unserem eigenen Unbewussten interessiert sind. Denn unser Verhältnis mit dem Unbewussten ist durchsetzt von unserem Imaginären, ich will sagen, von unserem Verhältnis zu unserem eigenen Körper. Und er, also Lacan, fährt fort: Ich beachte die Existenz des Körpers nicht, sagt man. Ich habe eine Theorie der unkörperlichen Analyse, laut so mancher, die nur aus einer gewissen Distanz der Verbreitung dessen, was ich hier artikuliere, betroffen sind. Ich lehre etwas ganz anderes. Der Signifikant, wir sind es, die ihm das Material liefern. Es ist mit unseren eigenen Gliedern, dem Imaginären, das ist es, mit dem wir das Alphabet jenes Diskurses, der unbewusst ist, manchen, jeder von uns, in den verschiedensten Verhältnissen, weil wir uns nicht derselben Elemente bedienen. Ebenso leiht der Schauspieler seine Glieder, seine Präsenz her, nicht bloß wie eine Marionette, sondern mit seinem ganz und gar realen Unbewussten, das heißt dem Verhältnis seiner Glieder mit einer gewissen Geschichte, die die seine ist.
Paradoxe de la représentation théâtrale. Certes, la chose représentée représentait toujours autre chose. Ce sera même une vraie, n'est-ce pas? Une grande règle d'or dans le théâtre classique français, où l'action dramatique elle-même n'est jamais montrée directement, mais toujours narrée par un personnage. Mais d'autre part, c'est avec son corps propre, avec ses membres et avec son inconscient bel et bien réel, que l'acteur s'avance maintenant. Présentification du discours de l'autre, le théâtre est donc aussi, dans son artifice même, monstration du réel, et plus précisément, monstration d'un nœud de l'inconscient et du réel. Comme le formule excellemment mon ami François Grignon, l'art utilise l'imaginaire pour organiser simplement le réel.
Das ist das Paradox der Theateraufführung. Sicher repräsentiert die vorgestellte Sache immer etwas anderes. Das ist sogar im klassischen französischen Theater, wo die dramatische Handlung niemals direkt gezeigt, sondern immer erzählt wird, zur goldenen Regel erhoben worden. Aber andererseits schreitet der Schauspieler mit seinem eigenen Körper, mit seinen Gliedern und mit seinem ganz und gar realen Unbewussten auf den Brettern voran. Als Veranschaulichung des Diskurses des anderen ist das Theater also auch in seinem Kunstgriff selbst Aufzeigen des Realen, genauer genommen Aufzeigen eines Knoten von Unbewusstem und Realem. Wie es François Regnault auf ausgezeichnete Weise formuliert, benutzt die Kunst das Imaginäre, um das Reale auf symbolische Weise zu organisieren. Ein weiterer Gast beim Kolloquium war Jean Alouche. Er ist Analytiker in Paris, Mitbegründer der École Lacanienne de Paris. Das ist eine der 20 Nachfolgeinstitutionen, die sich nach Lacans Auflösung seiner Schule gebildet haben. Die École Lacanienne de Paris wird abgekürzt ELP, was nicht nur zufällig französisch homophon für das englische Help steht. Jean Alouche hielt einen Vortrag mit dem Titel Le Mal nommé Passage à l'acte, das Übel genannt Passage à l'acte. Er konzentrierte sich dabei auf einen der 5 großen Fälle Freuds, wie sie im französischen Sprachraum immer wieder genannt werden, nämlich auf das Bruchstück einer Hysterieanalyse auf den Fall Dora. In den folgenden Tonausschnitten bitte ich die schlechte Tonqualität zu entschuldigen. Ich denke, dass ihr Inhalt die Qualität wiederum entschuldigt.
Voici donc une jeune fille, belle, intelligente, que son père prend par la main et amène un jour, pour les années 1918-19, amène chez Freud. Que demande le père ? C'est le père qui demande. Le père demande que cette jeune fille soit remise dans le droit chemin de l'hétérosexualité, du mariage, de la maternité et de l'éthique selon laquelle on doit honorer ses parents et leur obéir.
Da also ein junges Mädchen, schön, intelligent, das dein Vater bei der Hand nimmt und eines Tages im Jahr 1918 oder 1919 zu Freud führt. Was wünscht der Vater? Es ist der Vater, der wünscht. Er wünscht, dass seine Tochter auf den rechten Weg zurückgeführt wird. Auf den Weg der Heterosexualität, der Ehe, der Mutterschaft und der Ethik, gemäß derer man seine Eltern bewundern muss. Alouche entdeckt eine Symmetrie in dieser Situation. Doras Vater steht Freud als Vater gegenüber. Auch Freud ist Vater einer Tochter mit homosexuellen Neigungen. Hier wird auf das Verhältnis von Anna Freud zu Lou Andreas Salome angespielt. Und Alouche beziehungsweise Lacan, bringen das Abbrechen Freuds in der Analyse Doras in Zusammenhang mit dieser Symmetrie. Es ist eine Passage à l'acte, dass Freud nicht mehr weiter kann. Lacan hat diese Passage à l'acte auf mehrfache Weise gedeutet.
Donc à propos de ce passage à l'acte, il dit ceci, c'est un acte dont il ne suffit pas de dire, dont il ne suffit pas de rappeler l'analogie avec le sens de Niederkommen dans le fait de l'accouchement, pour en épuiser le sens. Donc avoir dit, comme vous le disiez en 57, accouchement, ça n'épuise absolument pas le sens du passage à l'acte en question. Ce Niederkommen, voilà la phrase que je trouve tout à fait décisive pour, et qui représente un véritable changement chez lui dans son concept de passage à l'acte, ce Niederkommen est essentiel à toute subite mise en rapport du sujet avec ce qu'il est comme objet vital. Alors je vais essayer de vous expliquer ça parce que c'est un peu ça quand même. Mystérieux, cette subite mise en rapport du sujet avec ce qu'il est comme objet de quittat. Justement, le cas de la paix homosexuelle va nous aider à donner un petit peu de chair à tout ça. En 57,
Lacan avait interprété le geste de la jeune fille comme un acte symbolique. Et il avait donné le sens, c'était un geste qui était en fait une écriture, du coup, une écriture en acte, l'écriture d'un fantasme d'accouchement. Elle se laisse tomber au sens où, au sens donc de l'enfant qui tombe du ventre maternel. Donc le passage à l'acte en 57 est référé à un fantasme. Ce qui compte dans le passage à l'acte, c'est sa valeur expressive, je dirais. C'est qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça manifeste? En 63, donc ceci est discrètement laissé de côté et la question va être non plus qu'est-ce que ça dit, qu'est-ce que ça manifeste. La question va être d'établir à partir de cet acte de la jeune fille ce que Lacan appelle à ce moment-là un fait de structure. Un fait de structure qui est le fait suivant, c'est l'impossibilité, donc je vous redis cette phrase, l'impossibilité comme telle, c'est-à-dire c'est un réel, l'impossibilité comme telle de toute subite mise en rapport du sujet avec ce qu'il est comme objet vital.
Nun, was diese Passage à l'acte betrifft, sagt also Lacan, folgendes. Es gibt Verschiedenes zu bemerken bezüglich dieses Niederkommens. Ich führe es hier ein, weil es ein Akt ist, der seinen Sinn nicht in der Analogie mit Niederkommen im Sinne von Gebären erschöpft. Dieses Niederkommen ist von wesentlicher Bedeutung für jede unmittelbare Beziehung des Subjekts mit dem, was es als Objekt klein a ist. Ich werde versuchen, Ihnen das ein wenig zu erläutern, denn es ist ein bisschen kompliziert. Es handelt sich um das Verhältnis des Subjekts mit dem Objekt klein a. Der Fall der schönen Homosexuellen wird uns das näher bringen. 1957 hatte Lacan die Geste des Mädchens als symbolischen Akt gelesen und dem Niederkommen den Sinn von Gebären gegeben. 1963 verschiebt sich der Akzent. Es geht nicht mehr darum, diese Passage à l'acte auf ein Phantasma des Gebärens zu beziehen, noch überhaupt um seinen Ausdruckswert. Was hat es zu bedeuten, sondern um die strenge, quasi algebraische Feststellung einer strukturellen Tatsache, nämlich der Unmöglichkeit als solcher, eine Beziehung zwischen dem Subjekt und dem, was es als klein a ist, herzustellen.
Est-ce que l'interprétation de 63 est recevable? Je dirais que je la considère personnellement comme recevable pour deux raisons. L'une narrative et l'autre pulsionnaire. La raison narrative, je vais la décrire rapidement, elle tient au fait que Lacan a appelé passage à l'acte le fait que Freud laisse tomber la jeune fille. Donc on a un cas d'analyse ou de non-analyse assez curieux, puisque c'est un cas qui commence par un passage à l'acte et qui se termine par un passage à l'acte. Qui commence par un passage à l'acte de la patiente et qui se termine par le passage à l'acte du psychanalyste. En l'occurrence, Freud. Donc c'est un cas, je crois, éminemment important pour notre travail d'aujourd'hui. Et donc Freud envoie la jeune fille à une analyse de femme, c'est ça son passage à l'acte, il laisse tomber, on retrouve ici le niederkommen, il laisse tomber la jeune fille.
Ist die Argumentation von 1963 annehmbar? Ich halte sie für annehmbar aus zwei Gründen. Einmal wegen der Erzählstruktur, zum anderen aus triebtheoretischen Gründen. Der Grund, der die Erzählstruktur betrifft, zuerst. Lacan hat Passage à l'acte genannt, die Tatsache, dass Freud das junge Mädchen fallen lässt, sodass ein Fall entsteht, der analysiert und nicht analysiert ist. Es ist ein Fall, der mit einer Passage à l'acte beginnt und mit einer Passage à l'acte aufhört. Und Freud schickt das junge Mädchen zu einer weiblichen Analytikerin. Er lässt sie fallen. Hier treffen wir wieder auf Fallen im Sinne von Niederkommen. Das zweite Argument, das Triebtheoretische, geht von der Tatsache aus, dass Freud selber der verführerischen Kraft der schönen Homosexuellen unterlag und dass er die Analyse, das Verhältnis beenden musste, sie fallen lassen musste, damit er nicht von ihr fallen gelassen würde.
Vor fünf, sechs Jahren hat mich eine Freundin unserer Familie gefragt, gesagt, möchtest du nicht einmal eine Patientin von Freud kennenlernen? Und ich dachte mir, das ist vielleicht nicht so besonders interessant, so irgendjemand seine Kunst gesehen hat. Aber es hat mich doch so gereizt und gesagt, gib dir ein Buch, das ich ihr sowieso immer schon geben wollte. Bring es ihr, damit sie nicht gleich die Absicht sieht, worum es geht, aber du brauchst dich nicht verstellen. Und ich bin dort hingekommen, das war ein vornehmes Wiener Altersheim. Habe mit einer 95-jährigen, sehr lebendigen Dame gesprochen. Und habe auch gesagt, ich habe gehört das, sie erzählt mir eine Geschichte und plötzlich denke ich mir, die Geschichte kenne ich doch. Eine Frau, die mir sagte, naja, er war ja arm, der Freud, ich wollte ja nicht. Und er hat mir auch gesagt, ich breite von Ihnen ich durchleuchte mich vor Ihnen und mit Ihnen die interessantesten Winkel Ihres psychischen, Ihrer Seele. Und Sie hören mir zu, als ob ich Ihnen etwas aus der Tageszeitung vorlesen würde. Ich habe damals nicht weiter einbringen wollen. Es hat viele Fragen gegeben. Ich habe es erst einmal verdauen müssen, dass das wirklich dieser Fall war. Als ich dann noch einmal das Projekt in Angriff nehmen wollte, war sie leider inzwischen verstorben. Ich habe etwas wirklich versagt. Et enfin, je suis quand même allé dans une maison de retraite, c'était bien à Vienne, et j'avais devant moi une femme de 95 ans, bien vivante, bien lucide. Et c'est un peu là, mais enfin, elle m'a raconté, parce que il paraît que vous avez connu mes étoiles. Elle a commencé à me raconter une histoire et je me suis dit, je connais cette histoire. Et c'était elle.
Non.
Vous n'avez aucun historien à la seule à l'avoir identifié.
Elle m'a dit que je croyais une deuxième parce qu'une dame des États-Unis est venue faire un film avec elle.
Ah bon?
Et je suis en train de chercher cette source. Depuis ce temps-là, j'ai confiance en un texte de Freud, parce qu'elle m'a vraiment dit à peu près la même chose, avec la même formule, la même métaphore, ce que Freud a écrit dans son travail. C'était, on peut avoir confiance, Freud ne triche pas.
Non,
elle est morte.